Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Zu Gast heute bei uns eine Frau, die als Florence Olatunde Gbolayoko Oluwadamilare geboren wurde und die heute Florence Prokofsky-Schekete heißt. Herzlich willkommen im HR1 Talk.
Dankeschön, dass ich da sein darf.
Frau Prokofsky-Schekete, diese drei sehr außergewöhnlichen Vornamen, haben die eine besondere Bedeutung?
Ja, in unserer Familie ist es wohl so gewesen, dass Verwandte bei der Geburt eines Kindes immer alle zu den Namen beigetragen haben. Und darum sind es auch so viele und so viel Außergewöhnliche.
Hm. Ihre Familie stammt aus Nigeria, aber in Buxtehude, da wo Sie aufgewachsen sind, da waren Sie die Flori.
Richtig, genau.
Und heute auch noch Flori oder lieber Florence?
Nein, wirklich seit der elften Klasse Florence habe ich dann drauf bestanden.
Florence, weil erwachsen ist doch viel schöner.
So ist es.
Florence Prokofsky-Schekete, die erste schwarze Schulamtsdirektorin Deutschlands und eine Frau, die eine sehr ungewöhnliche Lebensgeschichte hat. Eine Lebensgeschichte, die sie aufgeschrieben hat in ihrem Buch Mist, die versteht mich ja. Drei Exemplare davon gibt es nachher bei uns zu gewinnen. Aber erstmal reden wir. Wir reden über Buxtehude und über Nigeria und über all das, was sie in ihrem Leben angetrieben hat. Und ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Danke.
HR1, genau meins.
Die Geschichte unseres heutigen Talkgastes beginnt an einem Sonntagnachmittag im Februar des Jahres 1969. Damals steht ein kleines Mädchen etwas verloren im Flur einer Wohnung in Buxtehude. Sie hat die Puppe fest in den Arm geklemmt und es ist die Wohnung der Damenschneiderin Irmgard Prokofsky. Das kleine Mädchen, das waren Sie. Florence Prokofsky-Schekete. Ihre Eltern haben Sie damals in Pflege gegeben. Warum?
Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Mein Vater ist ein Jahr vor meiner Mutter gekommen und dann, wie gesagt, meine Mutter. Und dann bin ich nach 9 Monaten auf die Welt gekommen. Und es war einfach für beide schwierig, dieses Studium durchzuführen und ein Baby zu haben. Das ging einfach nicht. Und aus dem Grund haben sie eine Pflegestelle gesucht.
Und Sie haben offenbar sofort Vertrauen damals zu Ihrer Pflegemutter gefasst. Sie haben sie auch gleich mit Mama angesprochen. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Warum glauben Sie, haben Sie sich gleich so an diese fremde Frau gehängt?
Ich glaube, weil die ganze Atmosphäre Ruhe ausgestrahlt hat. Sie hat Ruhe ausgestrahlt und eine Verbindlichkeit, ja, aber wirklich auch eine kindliche Verbindlichkeit. Nicht, dass sie kindlich war, sondern für mich als Kind habe ich das gespürt, denke ich mir. Hm. Und auch die ganze Atmosphäre in der Wohnung. Sie hatte dann noch eine Freundin da, die auch ihre kleine Tochter dabei hatte. Also es muss für mich wirklich eine sehr heimelige Atmosphäre gewesen sein. Und ja, sie wirklich als Fels, als Person, wo ich das Gefühl wohl hatte, ja, das könnte Mama sein.
Und das Leben vorher schließlich daraus war unruhig?
Ja, ich hatte wohl mehrere Pflegestellen schon vorher. Und es gab sogar einen großen Zeitungsartikel einer Dame, die wohl auch ganz viele Pflegestellen hatte und dann entsprechend auch Pflegekinder. Und in diesem Zeitungsartikel war dann ein Kinderwagen abgebildet mit der kleinen Florence. Ja, das war dann wohl ich und man hat nur das kleine Köpfchen gesehen. Und ich weiß einfach so aus Erzählung auch von meinen Eltern, die Pflegestellen wurden oft gewechselt, weil sie dann auch nicht zufrieden waren. Mhm. Ja, und von daher muss das wirklich eine Unruhe gewesen sein.
Sie wurden dann in der Folge immer mehr zum Kind Ihrer Mama. Mhm. Ja, Sie haben sie auch konsequent so genannt, Mama. Und Ihre leiblichen Eltern, wie fanden die das?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass meine Mama, das hat sie mir erzählt, sehr darauf bedacht war, dass ich eigentlich Tante Irmgard zu ihr sage. Und nachdem das nicht geklappt hat, hat sie gesagt, gut, dann bin ich Mama, aber dann ist die andere Frau ist dann eben Mutti, ja, und der Mann, also mein Vater, Papi, ja, und das hat sie mit mir wirklich eingeübt, damit da keine Irritationen entstehen. Und meine Eltern haben das schon gespürt, dass ich zu ihr ein besonderes Vertrauen hatte und haben das dann auch genutzt. Ja. Und wenn irgendwas nicht so gepasst hat, dann schon gesagt, ach, dann nehmen wir Flori einfach wieder weg.
Also da so ein bisschen mit gedroht, ja.
Mhm. Mhm.
Sie waren das erste schwarze Kind in Buxtehude damals, Ende der 60er, Anfang der 70er. Wie haben die Leute auf Sie reagiert?
Also dadurch, dass meine Mama sehr bekannt war in Buxtehude, war ich einfach die Tochter von Frau Prokofsky. Also da waren keine Irritationen oder so, dass man dachte, mit was für einem schwarzen Gör kommt die da jetzt an, sondern es war ganz klar, Frau Prokofsky hat ein Pflegekind und das Pflegekind ist jetzt schwarz. Und sie war in der Kirche auch sehr engagiert. Von daher war das so mein Raum und ich glaube, die Leute fanden mich alle niedlich.
In Hamburg geboren, in Buxtehude aufgewachsen und dann plötzlich wieder nach Nigeria zurückgebracht. Wie das war, darüber reden wir gleich mit Florence Prokofsky-Schekete hier im HR1 Talk. Eine Kindheit in Deutschland mit Puppen und Spielzeug, mit Hollywood-Schaukel und Garten, mit einer Mama, die hübsche Kleider näht und den besten Marmorkuchen der Welt backt. Und plötzlich ist das alles vorbei. Denn es geht zurück nach Nigeria, wo die leiblichen Eltern von Florence Brokowski-Schekete herstammen. Frau Brokowski-Schekete, Sie waren damals 8 Jahre alt. Wie war das für Sie, dieser Gedanke, dass Sie demnächst in Afrika leben würden?
Das war für mich erstmal nicht die Wirklichkeit. Ja, mein Vater hat mir oft davon erzählt, wir gehen nach Hause und dort warten viele Verwandten und wir leben in einem wunderschönen Haus und jedes Kind hat ein Zimmer. Also das, was man sich als Kind so wünscht, das eigene Zimmer hatte ich in Buxtehude nicht, ja. So, und dann war aber ganz schnell klar, mein Leben, was ich in Buxtehude hatte, das wird da so nicht weitergelebt werden, schlicht und ergreifend, weil meine Mama ja nicht mitkam, ja. Und auch die Schule, und ich lebte einfach in einer sehr behüteten Welt und ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Welt genauso in Nigeria weiterlaufen wird, zumal die Sprache was Neues war, das Essen. Ich habe ja auch mit meinen Eltern, das muss ich dazu sagen, ja auch in Deutschland nicht konsequent zusammengelebt. Ja. Und von daher war das erstmal der Schritt, mit meinen Eltern sollte ich leben und dann auch noch in einem anderen Land. Also das war für mich surreal.
Wie oft haben Sie Ihre Eltern in Deutschland gesehen? Wochenends, ja?
Nicht regelmäßig. Mhm. Nee, das sollte so sein, aber das war dann überhaupt nicht regelmäßig.
Ihr erster Eindruck nach der Ankunft in Lagos, wie war das?
Flugzeug. Ich hatte während des Fluges viel geschrieben, meiner Mama Briefe geschrieben, die hatte ich dann einer Flugbegleiterin gegeben, mit der Bitte, die in Briefkasten zu werfen. Und dann sehe ich mich heute noch neben meiner Mutter stehen an der Gangway. Sie hatte den kleinsten Bruder auf dem Arm und ich versuche einzuatmen und es ging nicht. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie das gehört hat und ob sie sich überhaupt noch erinnern kann, aber mein erster Satz war wirklich, das überlebe ich hier nicht. Das war mein erster Satz, weil dieses Einatmen und dieses Tropische, ja,
diese schwüle Hitze.
Die schwüle Hitze. Mhm. Und dadurch, dass wir ja auch von Buxtehude aus nie groß gereist sind, war das für mich jetzt nichts Normales. Ja, als wenn ich denken würde, ah ja klar, das kenne ich aus dem Urlaub.
Mhm. Ja. Sie haben sehr mit dem Leben in Ihrer Familie in Nigeria gefremdelt. Warum? Was war da der größte Kontrast?
Der größte Kontrast, ja gut, einmal natürlich, dass die Mama nicht da war und nicht nur als Person, sondern ich war einfach in Buxtehude in der deutschen Familie ein Teil, ja, ein wichtiger Teil. Und es ist nicht so, dass ich will niemanden unterstellen, dass ich in Nigeria nicht auch ein wichtiger Teil von vielen wichtigen Teilen war.
Einer sehr großen Familie.
Einer sehr großen Familie. Aber es war doch so eigentlich, dass man ein bisschen unter ferner Liefen auch war, ja, eben weil es sehr groß war. Und mir fehlte schlichtweg die Liebe meiner Mama. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Konstellation so gewesen wäre, meine Mama wäre mitgegangen, ja, dann hätte ich meinen Ankerpunkt gehabt. Mhm. Den hatte ich nicht mehr.
Haben Sie denn Zuwendungen bekommen dort oder haben Sie das gar nicht so empfinden können?
Ich habe es nicht so empfunden. Natürlich hatte ich meine Eltern. Wenn ich mit jemandem sprechen wollte, waren es ja nur meine Eltern. Die anderen haben mich ja gar nicht verstanden. Ja? Die haben mich aber auch nicht nur nicht sprachlich nicht verstanden, sondern auch kulturell nicht verstanden. Ja? Ich erinnere mich noch an eine Situation, da waren meine Eltern nicht da und ich hatte für meinen jüngeren Bruder und für mich Brote geschmiert und ich wollte mit ihm auf den Balkon, weil so kannte ich das von Deutschland. Wir sind in den Garten gegangen, wir haben dort gegessen. Hm. Und es war dann ein riesen Tohuwabohu und man hat mich zurückgezogen und ihn zurückgezogen und die Teller genommen und ich wusste überhaupt gar nicht, was passiert. Bis dann mein Vater nach Hause kam und mir dann erklärt hat, nee, hier kannst du nicht einfach auf den Balkon gehen, einfach aufgrund von Ungeziefer und. Das geht hier so nicht. Ja? Hm. Also auch kulturell waren wir uns ja alle fremd.
Gibt es denn überhaupt irgendwas, was Sie mit Nigeria verbindet und was Sie vielleicht so ein bisschen vermissen, oder ist das nach wie vor gar nicht Ihre Welt?
Also vermissen tue ich wirklich rein überhaupt gar nichts. Ja? So. Gibt es irgendwas Nettes, an das ich denke? Es gab mal eine Situation, da hat unsere Mutter in so eine ganz große Kühlbox einen sogenannten Jollof Rice gemacht. Das ist, man könnte übersetzen, Tomatenreis, ja, schön gewürzt, so. Und den hat sie mitgenommen, bestimmt auch noch Getränke. Und unser Vater hat uns dann, also sie und uns Geschwister, an einen Strand gefahren und dort haben wir einen Nachmittag verbracht. Das war aus meiner Erinnerung wirklich das einzige Mal, wo ich meine Mutter erlebt habe als Mutter, die ihren Kindern einen Nachmittag präsentiert, ohne dass wir Haushalt machen mussten, Pflichten hatten, irgendwas nicht durften oder was sollten. Das war wirklich die einzige Situation.
Und aus dieser fremden Welt ging es dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Und auch das ist eine ganz besondere Geschichte. Und über die reden wir gleich hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheny und Florence Prokowski-Schekete, der ersten schwarzen Schulamtsdirektorin in Deutschland, die ihre Kindheit zwischen Buxtehude und Lagos verbracht hat. Und in Buxtehude gab es ihre Pflegemama Irmgard, die ihr mit großer Begeisterung, sie war nämlich Damenschneiderin, Röcke genäht hat. Haben Sie die gern getragen?
Also als kleines Mädchen, ja, da habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht. Also Röcke, Kleidchen, das war okay. Als ich dann etwas älter wurde, fand ich sie irgendwann nicht mehr cool, habe aber trotzdem immer gesagt, ja, Mama, ich trage die und eine Falte, nein, mach ruhig noch drei rein. Also ich wollte irgendwo auch ihr gefallen, ja. Und dann habe ich die Schule gewechselt, von der 10. in die 11. Klasse. Ich weiß noch genau, ich habe mir meine erste coole Hose gekauft mit coolen Stiefeln und alle in der Schule sagten, boah, du kannst ja auch richtig cool aussehen, ja.
War das eine Jeans, oder?
Nein, die war, also es könnte Jeansstoff gewesen sein, aber so leichte graue Streifen, also nichts mit Nadelstreifen, aber sie war cool. Eine Freundin von mir hat die gleiche dann auch nochmal gekauft und ja, ich fand mich richtig cool und mit den Stiefeln und dem Pulli fand ich richtig cool.
Und ging es damit auch tanzen, ging es in die Disco oder war das nichts für Sie?
Selten. Dadurch, dass wir ja, also wir hatten zu Hause kein Auto, ja, und ich war da eher zurückhaltend und meine Mama war auch sehr vorsichtig, ja, weil sie nicht wusste, was auf mich zukommt und ich weiß, ich bin ein oder zweimal tatsächlich in einer Disco gewesen, aber nicht öfter.
In der Disco lief damals jedenfalls die Musik, die wir jetzt gleich hören. Das ist Wunschmusik für Florence Prokowski, Shake It von Whitney Houston. Der Song, der Start war in ihre ganz große Karriere und ein Song, der ursprünglich mal ein Country-Song werden sollte, ist dann aber Gott sei Dank ein Pop-Hit geworden. Hier ist Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Herausgerissen aus dem geordneten Kleinstadtleben in Deutschland und verpflanzt in eine Welt, in der sie sich nicht zurechtfindet. Für die kleine Florence war das damals ein ziemlicher Kulturschock, als sie von ihren Eltern zurück in deren afrikanische Heimat gebracht worden ist. Florence Prokowski-Schekete, heute unser Gast im HR1 Talk. Damals war Nigeria, der Ort, aus dem ihre Familie stammt, der Ort, wo alle ihre Verwandten waren, Geschwister, Eltern. Und ihre Eltern haben sie auf eine sehr teure deutsche Schule gehen lassen, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten. Und trotzdem wollten sie eigentlich nur weg. Warum?
Also die Schule war so das Einzige, was mich jeden Tag mit Deutschland verbunden hat. Einmal die Sprache, dann die Mitschüler und Mitschülerinnen. Ich hatte auch eine Freundin dort. Ja, und trotzdem wollte ich weg, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich zwischen zwei Welten ja auch hin und her pendel und das Wichtigste einfach in meinem Leben nicht da war. Und das war meine Bezugsperson. Ja, das war so für mich das Wichtigste. Wenn sie da gewesen wäre, wäre, glaube ich, mein Leben ein ganz anderes gewesen.
Und hätten sich vielleicht sogar anfreunden können mit der Situation.
Ja, und mit dem Land dort auch, ja, weil ich ja dann immer nach Hause gekommen bin. Und wie wichtig ist es, wenn man von der Außenwelt, von der Arbeit oder was auch immer man macht, in seine vier Wände reinkommt. Und es heißt ja nicht umsonst, my home is my castle. Und ich bin praktisch zwischen zwei Welten immer hin und her gependelt und hatte nirgendwo ein Castle. Ja, weder zu Hause, die Schule war auch kein Castle, es war halt eine Schule, aber immer noch besser eigentlich als das, wo ich dann nach Hause gegangen bin.
Weil immerhin die Sprache gesprochen wurde, ja, die Sie gesprochen haben. Was wurde bei Ihnen zu Hause gesprochen?
Yoruba. Meine Eltern kommen aus dem Stamm der Yoruba und das ist eine der größten Stammessprachen dort. Oder Englisch. Ja, das ist, und ich habe beide Sprachen relativ schnell gelernt, weil das für mich so mein Überlebensfaktor auch war. Und trotzdem war natürlich die Zeit in der Schule immer mein Deutschland und trotzdem war ich auch dort nicht eine von ihnen.
Eine Lehrerin an dieser deutschen Schule, die ist auf ihre innere Not aufmerksam geworden, hat dann versucht, ihre Eltern zu überzeugen, sie wieder nach Deutschland zurückkehren zu lassen, zu ihrer Pflegemama. Und die Eltern haben am Ende zugestimmt. Mhm. Wie fanden Sie das? Auch heute aus der Rückschau.
Noch immer unwirklich. Also ich weiß die Situation mit dem Gespräch mit der Lehrerin. Ich war dabei, ich war mit. Und es war schon eine Riesenanspannung, weil wir ja gar nicht wussten, wie reagieren sie. Da mischt sich eine fremde Frau einfach jetzt in unser Leben ein. Da hätten sie auch sagen können, danke fürs Gespräch und tschüss und Kind, komm mit und morgen gehst du auf eine andere Schule.
Ja, das wäre auch erwartbar gewesen.
Richtig,
eigentlich.
Richtig. Ja. Und als wir dann zurückgefahren sind, also das Gespräch war sehr ruhig und ich war nicht bei dem Gespräch an sich dabei. Ich war in einem Nachbarraum, konnte natürlich aber die Stimmlagen immer gut erkennen und das war ruhig. Und als wir dann nach Hause gefahren sind, weiß ich, hat meine Mutter zu meinem Vater gesagt, hätten wir sie auf eine einheimische Schule geschickt, hätten wir jetzt das Theater nicht. Ja? Ja. Und dann dachte ich, ist natürlich nicht prickelnd jetzt so dieser Gedanke. Und es war für mich wirklich immer ein Riesenfragezeichen, was kommt? Ja, das wusste ich ja nicht. Und als es dann zum Schluss tatsächlich hieß, ja, ich kann zurück, ich konnte es natürlich kaum abwarten, bis ich im Flugzeug saß. Ne? Weil ich nie wusste, ändern Sie Ihre Meinung nochmal. Es hätte jederzeit sein können, dass Sie Ihre Meinung ändern. Ne?
Aus der Rückschau heute, ist das Verhalten Ihrer Eltern für Sie ein Zeichen von Größe oder ist das eher ein Verhalten von Gleichgültigkeit? Nein. Wie empfinden Sie das?
Also Gleichgültigkeit nicht, wirklich nicht. Also ich denke, Sie haben zwei Ziele damit einmal erreichen wollen. Zum einen haben Sie vielleicht wirklich erkannt, dieses Kind wird hier einfach irgendwie untergehen. Und zum zweiten hatten Sie vielleicht auch den berechtigten Wunsch oder die Hoffnung, naja, sie hat nun mal eine deutsche Bildung schon genossen, auch wenn es nur 3 Schuljahre gewesen sind. Und es wäre vielleicht gar nicht unklug, an dieser Schulbildung weiter anzuknüpfen. Und wenn wir nun mal schon die Chance haben, dass in Deutschland jemand auf sie wartet, der noch nicht mal Geld dafür will, ja, warum nicht? Und dann kann sie ja auch entsprechend eine Ausbildung oder ein Studium dort machen. Also ich sag mal, günstiger geht es nicht. Ja. Und von daher, ich will nicht sagen Gleichgültigkeit, es war auch verbunden, wie gesagt, mit einem Wunsch, mit einer Hoffnung.
Und wie das Leben nach Ihrer Rückkehr in Deutschland war, darüber reden wir gleich im HR1 Talk. In Deutschland zu Hause sein wollen, aber immer Angst haben zu müssen, dass man hier nicht bleiben darf, sondern wieder nach Afrika geschickt wird. Das war das Gefühl, das Florence Prokofsky-Schekete viele Jahre begleitet hat. Denn ihr Leben, das war ein Leben zwischen zwei Welten. Der ihrer nigerianischen Eltern, die nach einem Studienaufenthalt in Deutschland wieder in die Heimat zurückgekehrt sind, und der Welt ihrer deutschen Pflegemutter im beschaulich norddeutschen Buxtehude. Frau Prokofsky-Schekete, nach 3 Jahren Nigeria dürften Sie zu Ihrer Mama zurück, zu Ihrer deutschen Mama. Bis zur endgültigen Aufenthaltserlaubnis vergingen aber noch ein paar Jahre. Wie war das für Sie, hier zu leben und nie zu wissen, ob Sie wirklich bleiben können?
Zum Glück wusste ich das nicht. Ich wusste als Kind nicht, dass ich mit 16 eine Aufenthaltserlaubnis brauchte. Und ich glaube, meine Mama wusste das auch nicht. Und erst als ich dann 16 wurde und wir angeschrieben wurden von den Behörden, fiel es ihr auch wie Schuppen von den Augen. Ja? Und da ja, kam dann ein kleiner Rattenschwanz hinterher. Ich musste meinen Pass verlängern. Das war erstmal schon eine interessante Angelegenheit. Ja, und dann eben diese Frage, warum ist das Kind überhaupt hier? Die Eltern sind ja gar nicht da, eigentlich könnte sie ja wieder zurück, es gibt ja gar keinen Grund. Die Kirche hat sich auch sehr dann dafür eingesetzt und es waren erstmal nur so scheibchenweise kurze Aufenthaltsberechtigungen, die ich dann
immer,
genau, die wurden dann, also erstmal, dass ich überhaupt den ersten Stempel schon mal bekam, ja, dass ich die erste Berechtigung mal hatte. Das war erstmal schon wichtig und dann ja, wurden die immer verlängert und es wurde immer noch geprüft und muss es sein, es wurden dann auch Bedingungen natürlich dran geknüpft. Erstmal war wichtig die finanzielle Geschichte, wir durften niemanden zur Last fallen, hieß es, also dem Staat nicht zur Last fallen. Dann hat die Kirche gebürgt, dass wenn es irgendwie finanziell schwierig wird, ich meine, als Damenschneiderin hat man damals keine Reichtümer verdient. Ja, wer ließ sich schon was schneidern?
Ja, und ihre Pflegemutter hat ja nebenbei dann auch noch ein bisschen was gearbeitet.
Ganz
also
genau,
sie hat noch Putzstellen gehabt. Sie hat das Gemeindeblättchen ausgetragen,
richtig,
und so, um da so ein bisschen was zurückzugeben.
Ganz genau, so ist es. Und von daher war das finanziell nicht so einfach und die Kirche hat dann gebürgt, sonst wäre das gar nicht gegangen. Und mir wurde auch deutlich gemacht, naja, irgendeinen Beruf können sie jetzt nicht wählen. Also sie müssen schon sehr gute Schulbildung vorweisen, gute Zeugnisse vorweisen. Abitur muss das absolute Ziel sein, um dann zu studieren.
Und niemandem was wegnehmen.
Und niemandem auch jobmäßig was wegnehmen, genau. Also von daher war das nicht so beliebig. Das musste schon High-End sein irgendwo aus deren Sicht.
Wie war das für Sie? Wie schlimm vielleicht war das auch für Sie, so auf das Wohlwollen anderer Menschen angewiesen zu sein?
Naja, einmal finanziell fand ich es peinlich. Als ich dann so irgendwann wirklich merkte, wie viel wir in unserer Haushaltskasse haben, wie schwer es für meine Mama war, das nötige Geld zu verdienen. Die Oma ist dann irgendwann auch gestorben, also ist die kleine Rente der Oma auch weggefallen. Ja, ich habe ja dann, je älter ich wurde, auch gemerkt, dass es jetzt so üppig mit den Kunden und Kundinnen ja auch nicht ist. Ich habe ja auch gemerkt, wie viel sie arbeiten muss, um letztendlich 10 Mark zu bekommen. Also wenn ich einen Rock mir schneidern lasse und soll 90 Mark bezahlen, dann gehe ich in irgendeinen Laden und kaufe mir einen.
Billiger und lass ihn vielleicht höchstens umändern.
Ganz, ne? Genau so ist es, ja. Und dann durfte sie aber auch nicht so teuer sein, dass die Leute sich nicht gesagt haben, naja, das Ändern ist ja fast teurer als der Rock selber. Und ich habe gemerkt, wie schwer das Leben für sie war. Und dann eben, dass sie noch putzen ging sie fing eigentlich erst an, mit fast 60 sich Putzstellen zu suchen. Eine sehr stolze Frau, die auf einmal putzen musste. Sie war sich für nicht zu schade, aber ich habe gemerkt, das ist eigentlich nicht das, was ich mir für meine Mama auch vorstelle. Ja, und dann zu merken, ja, wir sind finanziell von anderen abhängig, fand ich schon demütigend.
Ich wollte nicht mühevoll sein, das schreiben Sie in Ihrem Buch. Was heißt das? Klein und unauffällig sein, damit keiner merkt, dass Sie überhaupt da sind? Was ist das?
Ja, ich hatte immer den Eindruck als Jugendliche, dadurch, dass wir ja angewiesen waren auf die Menschen in der Kirche, vornehmlich auf die Menschen in der Kirche, dass es mir nicht zustünde, auch mal meine Meinung zu sagen oder ich selber zu sein oder mal aufmüpfig zu sein. Ich war kein aufmüpfiges Kind oder keine aufmüpfige Jugendliche. Aber je älter man wird, merkt man ja schon so als 16-, 17-Jährige, oh, das finde ich jetzt gerade nicht cool oder das finde ich jetzt, ne, so. Und da habe ich aber gedacht, nee, das steht dir gar nicht zu. Du bist von den anderen abhängig und es steht dir nicht zu, was nicht gut zu finden.
Florence Burkowski-Schekete, heute hier im HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Meine Haare, die waren immer so dünn, dass ich alles Mögliche an Stylingprodukten verwenden muss, um wenigstens für so ein bisschen Volumen zu sorgen. Ganz anders ist das bei unserem heutigen Talkgast Florence Burkowski-Schekete, die in ihrem Leben schon des Öfteren gefragt worden ist, ob man mal in ihre Haare fassen darf. Frau Burkowski-Schekete, was sagen Sie denn dann?
Also wenn ich gefragt werde, dann ist das ja schon mal gut. Also es passiert mir ja auch oft, dass ich auf einmal Hand in Haare habe und denke, okay, das will ich eigentlich jetzt gar nicht. Ja? Mhm. Also wenn mich jemand fragt und nett fragt, dann erlaube ich es sogar. Ja, weil ich kann mir natürlich diese Neugier vorstellen. Ja, dann erlaube ich das. Was ich eben nicht mag, und da bin ich völlig fast schon eingeschüchtert, wenn ich einfach wirklich merke, oh, da zieht was.
Und das ist ja auch total übergriffig.
Natürlich.
Also ich würde es auch nicht dulden,
Nein.
dass mir jemand in die Haare fasst. Ja,
aber
so.
Es passiert. Es ist mir schon wirklich so oft passiert, bis zum heutigen Tag, dass Leute sagen, oh, cool, und schon ist die Hand in den Haaren. Ne?
Nein, das geht so gar nicht. Nee. Aber wenn man freundlich fragt, dann würden sie sich auch kurz überlegen, ob das in Ordnung ist. Dann muss man sagen, das sind sehr schöne Haare.
Ja,
also
es
sind ganz, ganz toll geflochtene Zöpfe. Und also es ist schon sehr schön. Das kann ich ein bisschen verstehen. Florence Burkowski-Schekete, Deutschlands erste schwarze Schulamtsdirektorin. Wir fassen uns jetzt aber nicht in die Haare. Wir raufen sie uns auch nicht, sondern wir füllen gleich gemeinsam den HR1-Fragebogen aus. Und ich freue mich drauf. Wenn ich mit Ihnen spreche, überhöre ich buchstäblich Ihre Hautfarbe. Das sind Bemerkungen, die Florence Burkowski-Schekete auch heute noch manchmal zu hören bekommt. Was antworten Sie dann?
Ich lächle nur. Ich sage da nichts zu.
Jetzt gibt es ein paar Fragen, die hoffentlich viel, viel schöner zu beantworten sind. Wir füllen unseren HR1-Fragebogen aus. Das geht so. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen.
Okay.
Mhm. Mein schönstes Privileg als Pädagogin ist?
Dass ich weiß, wie ich Kinder und Jugendliche dazu bringen kann, Freude an Lerninhalten zu haben.
Ich hasse es, wenn
wenn Menschen glauben, sie müssten arrogant und von oben herab mit mir umgehen.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Ich glaube, zum Teil 1,89 Euro, irgendwie sowas.
Okay. Peinlich war mir zuletzt,
dass ich nicht weiß, wie viel ein halbes Pfund Butter kostet.
Gleich das nächste Mal beim Einkaufen nachgucken. Afrika ist für mich
der Kontinent, auf dem die Heimat meiner Eltern ist.
Bereut habe ich
bisher eigentlich noch überhaupt gar nichts.
Das Schwierige an einer Demokratie ist,
dass so viel diskutiert wird, dass man manchmal das Ziel aus den Augen verliert.
Mein absolutes Lieblingsessen
ist noch immer Rotkohl, Klöße und Brathähnchen.
So wie es die Pflegemama in Buxtehude früher gemacht hat.
Ja.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Barack Obama.
Ja.
Und gerne auch Michelle dabei.
Ja, das geht in Ordnung. Was würden Sie die beiden fragen als erstes?
Also zunächst würde ich Barack sagen, pass auf, also wir würden englischer miteinander sprechen. In der Zeit, wo Sie Ihre Kandidatur preisgegeben haben, habe ich mich beworben auf 4 Schulleitungsstellen. Und ich hatte damals gedacht oder auch gesagt, das, was Barack im Großen macht, mache ich im ganz, ganz Kleinen. Und ich ziehe meine Bewerbungen durch. Ja, und Michelle würde ich sagen, Sie haben Farbe in meinen Kleiderschrank gebracht.
Haben Sie sich danach ein bisschen orientiert, ja?
Ja, ich habe sonst immer wirklich geguckt, gedeckte Töne, und habe bei ihr gesehen, wow, ihr stehen so die Farben gut. Und dann habe ich wirklich, ich weiß noch, ich habe Nächte durchgegoogelt und wir haben eine ähnliche Complexion, also unsere Hautfarbe ist ähnlich, ja. Und dann konnte ich gut gucken, was bei ihr gut aussieht, und habe mich getraut, die Farben zu kaufen.
Ich glaube, sie wird sich unheimlich freuen darüber. Zufrieden bin ich erst wenn.
Wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich tatsächlich vorhabe, auch zu meiner Zufriedenheit mit einem guten Ergebnis auch beendet wurde.
Von meinem Kind habe ich gelernt, dass
ich den Menschen auf der Straße nicht immer aus dem Weg gehen soll und nicht immer Platz machen soll. Das war wirklich eine Sache. Ich gucke immer, dass ich niemanden im Weg stehe, bis heute. Bis mein Kind mir irgendwann mal sagte, hör auf, die Leute können auch mal dir Platz machen. Das fand ich toll.
Ich habe Angst vor.
Naja, vor Krankheit. Das ist etwas, da würde sich niemand drüber freuen.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht.
Ich muss gerade überlegen. Steht meine 5. Auflage meines Buches.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Ich habe noch nie geklaut, um Gottes Willen. Nö, ich habe noch nie geklaut.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Florence Brokowski-Schekete, Autorin des Buches Mist, die versteht mich ja, aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Das schwarze Mädchen, das in seiner Kindheit ein Leben zwischen Nigeria und Buxtehude geführt hat, mit viel Unruhe und oft wenig Zeit und Kraft zum Lernen, hatte 1989 dann endlich das Abitur in der Tasche und sollte, das war der Wunsch der Pflegemama, studieren. Florence Brokowski-Schekete. Zu Gast im HR1 Talk. Aber erstmal ging es in ein Praktikum ins Freizeitheim Buxtehude. Das war, schreiben Sie, für Sie damals sowas wie die Unterwelt. Warum?
Ja, das stimmt. Also, dass ich ein Praktikum machen musste, das war für mich klar und ich hatte mich beworben. Und es gab ganz viele Kindergärten in Buxtehude und ich dachte, ja, die Florence geht in einen Kindergarten, Kinder findet sie süß und so weiter. So, die Stellen gingen über den Tisch, alle Kindergartenplätze gingen über den Tisch. Zum Schluss hieß es, Frau Schekete, so hieß ich damals ja noch, sie gehen in das Freizeitheim. Und ich wusste immer nur, okay, das Freizeitheim, ich wusste, wo es war und dass da Jugendliche hingehen. Was dann für mich schon mal die erste Frage war, warum geht man nicht nach Hause nach der Schule, warum geht man in ein Freizeitheim? So, ich hatte aber keine andere Chance, es gab keinen anderen Praktikumsplatz, also bin ich dorthin. Und die erste Zeit, also die ersten paar Tage ging ja noch, weil die Jugendlichen nicht dort waren. Da sollten wir dann Malereien an Wänden verschönern und so weiter. Man rauchte in den Räumen, war ich von zu Hause gar nicht gewohnt, aber gut, das ging noch. Die Kollegen, Kolleginnen waren alle nett. Und dann kam der Tag, an dem geöffnet wurde und die Jugendlichen kamen rein. Und ich dachte, okay,
auch ihr raucht. Warum in dem Alter raucht ihr? Die Art, wie gesprochen wurde, war einfach auch gar nicht meine Art zu sprechen. Dann hat mich einer mal begrüßt mit einem, wie ich fand, sehr unflätigen Begriff, den ich aber erst mal im Duden nachschlagen musste. Ich bin dann nach Hause und sage, Mama, was heißt das? Sagt sie, weiß ich nicht. Hol den Duden, guck mal nach. Dann haben wir geguckt. Dann bin ich am nächsten Tag zu meinem Chef und sage, du, das will ich nicht, dass ich so genannt werde. Und sagte mein Chef, sei doch froh, dass der dich überhaupt begrüßt. Das ist seine Art und Weise, mit dir Kontakt zu finden.
Okay, also ja? Ein bisschen rau alles dort.
Das war sehr rau. Und ich dachte, nee. Also ein halbes Jahr brauchte ich diesen Praktikumsplatz. Keinen Tag länger bleibst du in diesem Haus. Ja? Bis sich das dann entwickelt hat. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich meine, das sind Jugendliche, die wollen mit dir Kontakt haben. Die sind auf ihre Art auch zugewandt zu dir.
Und die kommen aus sehr schwierigen Verhältnissen.
Die kommen aus sehr schwierigen Verhältnissen. Die haben einen Grund, warum sie nach der Schule direkt noch vor der Öffnungszeit vor diesem Freizeitheim standen. Ich musste dann lernen. Ich habe immer gefragt, was kann ich jetzt arbeiten? Und dann sagten dann mein Vorgesetzter und meine Vorgesetzte, ah ja, wenn du mit denen Karten spielst oder Backgammon spielst, das ist die Arbeit. Dafür wirst du bezahlt.
Das ist Kümmern. Ja? Das ist das Kümmern, dass sie nicht kennen von daheim.
Ganz genau. Und so habe ich dann langsam wirklich gelernt, Backgammon zu spielen, Dartpfeile zu werfen, zu kickern und all so diese Dinge. Ja. Und den Jugendlichen dann auch wirklich zu sagen, du, ich kann das nicht. Ich weiß noch nicht mal, was Backgammon ist, geschweige, dass ich weiß, wie man spielt.
Und
du musst es mir beibringen. Ja. Genau. Und also zum Schluss bin ich wirklich 3 Jahre dort gewesen. Ich fand das so toll.
Ja. Und das war im Grunde auch so ein bisschen der Impuls zu sagen, wo soll es denn hingehen? Ja, vielleicht doch in den Bereich Pädagogik.
Ja,
ja. Und
ja,
das sind Sie dann auch ganz konsequent angegangen. Wie schwierig war das für Sie, überhaupt dann nach dem Studium einen Job als Lehrerin zu bekommen, also als Lehramtsanwärterin?
Mhm. Also erstmal als Lehramtsanwärterin, ja, ich habe meine Papiere ausgefüllt, wie alle anderen auch, habe dann irgendwann mal angerufen und gesagt, naja, ich warte immer noch. Natürlich würde ich mir auch wünschen, irgendwo hinzukommen, wo ich jetzt nicht das Gefühl hätte, so ganz strange angeschaut zu werden. Und aber ja, wo komme ich dann hin? Und dann sagte mir dann die nette Dame am Telefon, ach Gott, so jemanden wie Sie hatten wir auch noch nicht, ich weiß es nicht. Ja. Und da ich nicht gerne auf andere Menschen angewiesen bin, und weil das zieht sich so wie so ein roter Faden durch mein Leben, habe ich selber die Sache in die Hand genommen und habe gedacht, gut, dann bewerbe ich mich in einem anderen Bundesland. Ich möchte auf jeden Fall eine Stelle haben. Und habe mir auch die Schule dann schon gesucht. Ja. Und nachher hat es dann auch wirklich geklappt. Und natürlich sagte mir dann der damalige Konrektor der Schule, wie überraschend das für ihn war. Er wusste, er hat einen Termin mit der möglichen zukünftigen Lehramtsanwärterin, aber er wusste ja nicht, wie die aussieht. Und er sagte mir später dann, weil wir haben sind gut miteinander dann zurechtgekommen, er war so eine Art Mentor für mich. Und er sagte dann, ja, ich erinnere mich noch an den Tag. Sie kamen da rein und ich habe schon groß geguckt. Ne?
Ja. Und über den Zwischenschritt, Sie sind dann mal aus dem Schulbetrieb in das Coaching, haben also auch eine Agentur für Interkulturelles und interkulturelle Kommunikation betrieben, ging es dann wieder in den Schulbereich und 2013 wurden Sie dann, und das ist was sehr Besonderes, zur ersten schwarzen Schulamtsdirektorin Deutschlands. Was bedeutet das für Sie?
Ach, wissen Sie, dadurch, dass ich ja schon als Lehrerin viele Jahre die erste und die einzige war. Ja, zumindest sage ich mal in meinem Bereich. Ich kann jetzt nicht für ganz Deutschland sprechen und es öffnet sich auch immer mehr. Aber schon als Lehrerin habe ich wirklich auf Fortbildungen oder egal wo ich war, niemand anderes Schwarzes gesehen. Dann der größte oder größere Bam-Effekt war wirklich, als ich dann gesagt habe, ich möchte Schulleiterin werden. Das war nochmal der größere Effekt, als dann später zu sagen, okay, und ich möchte gerne Schulrätin werden, um dann irgendwann auch Schulamtsdirektorin zu werden. Aber als Schulleiterin schon alleine und als schwarze Schulleiterin, das war schon nochmal ein Wow-Effekt. Ja, und das wurde mir auch immer wieder von außen gespiegelt.
Und wie es sich im Jahr 2021 als schwarze Schulamtsdirektorin in Deutschland lebt und wie sehr dieses Leben vielleicht auch immer noch von rassistischen Vorurteilen bestimmt wird oder eben auch nicht, darüber reden wir gleich mit Florence Brokowski-Schegitte hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Florence Purkowski-Schekete, Deutschlands erster schwarzer Schulamtsdirektorin, in Hamburg geboren, in Buxtehude aufgewachsen, ein Mädchen, für das Norddeutschland ihr Zuhause war und die manchmal vollkommen vergessen hat, dass ihre Haut dunkler gewesen ist als die der anderen Menschen, nur die Haare. Die waren immer was, das sie nicht vergessen konnte, weil die sich kaum bändigen ließen. Sie haben mal gesagt, dass sie gerne ein paar Frisier- und Schminktipps von Liz Mitchell bekommen hätten, der Sängerin von Boney M. Waren Sie Fan?
Ja, ich war Fan. Schlichtweg aus dem Grund, es gab damals zu der Zeit, als ich jung war, keine Spiegelbilder. Also ich hatte keine schwarzen Freundinnen oder irgendwie in unserem Bekannten- oder Verwandtenbereich jetzt irgendwie schwarze Menschen. Und das war für mich okay. Also ich bin wirklich in einer weißen Community aufgewachsen und das war okay. Und trotzdem dann, wenn es dann darum geht, die anderen kaufen sich die Bravo und haben irgendwelche Schminktipps. Das funktionierte alles ja für mich gar nicht, ja. Und dann gab es eben die Gruppe Boney M. Und aus irgendeinem Grund fand ich Liz Mitchell so faszinierend. Die anderen Damen, das war auch alles wunderbar. Aber Liz Mitchell war für mich wirklich so, die hat für mich eine Faszination ausgelöst. Warum, weiß ich nicht, aber war einfach toll. Und da habe ich gedacht, ja, wenn ich die mal kennenlernen würde, genau das würde ich sie fragen. Wie funktioniert das mit den Haaren und wie kriegen sie das mit dem tollen Make-up hin?
Dann gibt es jetzt eine kleine Überraschung für Sie.
Hallo Florence, hier spricht Liz Mitchell von Boney M. Und ich habe gehört, dass sie viel Freude an meine Haare gehabt hat und wollte auch genau dasselbe haben. Und natürlich, ich weiß ja, wie es ist, wenn du in Deutschland lebst und kann keine Frisuren finden, die Haare schön zu machen. Aber ich bin total sicher, dass es trotzdem, ob du eine gute Frisurin hast oder nicht, eine schöne Frau. Du bist sehr schön. Ich bin sicher. Okay, Florence, viel Spaß und alles Gute.
Wie haben Sie das denn hingekriegt?
Ja, wir haben ein bisschen recherchiert und mal ein bisschen nachgefragt. Und dann haben wir tatsächlich Liz Mitchell in London angerufen, wo sie im Moment lebt.
Ach nein.
Ja, und sie hat uns diesen kleinen Gruß für sie aufgesprochen.
Also, man kann mich selten emotional wirklich überraschen. Und es gibt, glaube ich, auch ganz, ganz wenige Menschen, die das hinkriegen. Aber Sie haben das jetzt hingekriegt.
Das ist
never,
schön.
never hätte ich daran gedacht.
Das freut mich sehr. Und jetzt gibt es natürlich Wunschmusik für Sie von Boney M. Liebe Frau Purkowski-Schekete, was dürfen wir spielen?
Also ganz spontan denke ich an Daddy Cool. Das ist super. Das wäre toll.
Dann legen wir los und tanzen ein bisschen mit und schicken Grüße über den Kanal an Liz Mitchell.
Oh ja, sehr, sehr. Liebe Liz, vielen, vielen Dank.
Ach je, sowas wie Sie hatten wir hier auch noch nicht. Das hat Florence Purkowski-Schekete zu hören bekommen, als sie sich nach ihrem ersten Staatsexamen auf eine Stelle als Lehramtsanwärterin beworben hat. Eine schwarze Deutsche, die weiße deutsche Kinder unterrichten wollte, unter anderem im Fach Deutsch. Frau Purkowski-Schekete, wie haben die Eltern und die Lehrerkollegen damals auf Sie reagiert?
Also im Referendariat war das kein Problem, weil ich dann irgendwann auch in diesen ganz kleinen Ort gezogen bin, wo die Schule war. Und da war es dann wirklich so, dass man so ein ganz kleiner VIP dann war. Wenn ich durch die Gemeinde lief und ich sah dann schon Eltern mit ihren Kindern, die zupften dann an ihren Kindern und ich merkte dann, wie gesagt, grüß auch schön und so. Ja, also das war sehr respektvoll und wirklich toll. Also auch in der Schule die Zeit, also das war wirklich, das war super. Was nicht so super war tatsächlich die Zeit, weil das ist getrennt. Einmal hat man in der Schule natürlich seine Zeit als Lehramtsanwärterin und dann in einem Seminar, in einem Ausbildungsseminar. Und die Zeit im Ausbildungsseminar, das muss ich wirklich sagen, die fand ich demütigend und sehr unfreundlich. Also das lag nicht an meinen Kollegen und Kolleginnen. Man sagt ja leider, der Fisch fängt von oben an zu stinken und das war leider auch so. Und da war die Art und Weise des Umgangs nicht schön. Also ich kann einfach sagen, ich habe dann irgendwann mein Zeugnis abgeholt. Ich habe zwischendrin
7 Monate Pause gemacht, weil ich mein Kind bekommen habe und habe eben die Prüfung auch dann 7 Monate später machen müssen und habe dann mein Zeugnis abgeholt, weil das eben nicht die Zeugnisausgabe war mit allen, sondern ich musste später abholen und ich bekam mein Zeugnis übergeben mit den Worten, Ihre Abschlussarbeit ist die einer Putzfrau nicht wert.
Warum?
Ach, das würde eine Sendung für sich füllen. Es waren ein paar nicht sehr gute Sachen, auch während der Prüfung und naja, also schwierig. Aber ich habe dann dieses Zeugnis genommen, ich habe mein Kind genommen und ich habe Hochachtung vor jedem, der in irgendeiner Form als Putzfrau arbeitet oder als Putzmann. Ich fand es weniger mir gegenüber abwertend als auch dieser Tätigkeit gegenüber und ich habe einfach gedacht, naja, man muss einfach schauen, wer sagt's.
Die Rassismusdebatte, die wird im Moment teilweise sehr hitzig geführt hier in Deutschland. Aktuell wieder, da wird alles hinterfragt. Es werden Straßennamen geändert, Sprache wird zum Politikum, das ist alles hochsensibel. Wo sehen Sie sich in dieser Diskussion?
Ich bezeichne mich als Brückenbauerin und ich möchte keine Extreme verfechten. Wie soll ich es ausdrücken? Ich versuche mich in jedem Gegenüber hineinzuversetzen, auch die Argumente zu verstehen. Ich verstehe sehr wohl, dass der eine oder andere Name Schmerz hervorruft, Erinnerung hervorruft, die nicht schön sind. Und man muss letztendlich gucken, was können wir tun, ein jeder von uns, ob es die Politik ist oder auch eben der einzelne Mensch, was können wir tun, dass sich jeder Mensch in seinem Alltag angenommen fühlt, nicht angegriffen fühlt und das Gefühl wirklich hat, ich kann ein gutes und ruhiges Leben führen. Und wenn dazu beitragen könnte, dass ein Begriff geändert wird oder man zu gewissen Sachen das nicht mehr sagt, was man vielleicht aber vor 50 Jahren gesagt hat, ja, da das Ergebnis dann ist, dass sich Menschen gut fühlen, dann sage ich, warum nicht? Und das hat nicht nur was mit der Hautfarbe zu tun, das hat einfach mit der großen Diversität der Menschheit zu tun.
Wie wünschen Sie sich den Umgang mit Ihnen?
Mit mir persönlich offen, interessiert, höflich und wenn es auch geht, freundlich. Aber für mich ist höflich schon mal so eine Basis. Man muss nicht freundlich sein, aber natürlich freue ich mich über jedes freundliche Wort und ich selber versuche ja auch freundlich zu sein und freundliche Worte auch zu geben. Aber respektvoll und höflich, das ist für mich so der Grundpfeiler des Miteinanders.
Florence Burkowski-Schekete, heute hier im HR1 Talk. Wenn ein schwarzer Mann der 44. Präsident der Vereinigten Staaten werden kann, warum sollte dann eine schwarze Frau nicht die Leiterin einer öffentlichen deutschen Schule werden? Und sie ist es tatsächlich geworden. Und mehr noch, Florence Burkowski-Schekete wurde sogar zu Deutschlands erster schwarzer Schulamtsdirektorin. Sie sind in so vielem ein außergewöhnlicher Mensch. Als schwarze Frau, die beruflich in einen Bereich vorgestoßen ist, in dem es vorher noch niemanden wie Sie gegeben hat. Als alleinerziehende, berufstätige Mutter auch. Wie gucken Sie heute auf dieses Leben zurück?
Ach, ich bin eigentlich nur dankbar. Ich bin dankbar wirklich um jeden Tag, den wir gut hinbekommen haben. Es war kein Spaziergang. Es war nicht so, dass ich ja immer nur offene Türen eingerannt bin. Es gab trotzdem, wenn ich zurückblicke, bei allen Stolpersteinen immer Menschen und vielfach Frauen, die durch eine kleine Aktion tatsächlich mir weitergeholfen haben. Ob es jetzt die Lehrerin in Nigeria war, ob es eine Lehrerin war in der 6. Klasse, als ich dann zurückkam nach Deutschland, die sagte, nein, sie geht nicht auf die Hauptschule, sie hat viel, viel mehr Kompetenzen, ja, mindestens Realschule, um dann Abitur zu machen. Ob es die ehemalige Leiterin des Schulamtes war, von der Zeit, als ich Lehrerin war und mich als Schulleiterin beworben habe, die eine große Unterstützung auch für mich war, ja, weil es ist nicht selbstverständlich. Ich komme dahin und sage, ich möchte mich bewerben. Man hätte ja auch sagen können, oh, Ihre Zeit kommt noch, ja, um mich so ein bisschen aus dem Feld zu kriegen. Hat man aber überhaupt nicht gemacht, ja. Und so gibt es einige Menschen und wie gesagt, vor allem Frauen, aber auch ein Mann in der Zeit, als ich Abitur gemacht habe. Ich bin jetzt nicht so gern zur Schule gegangen und habe gedacht, nach der 12. Klasse, das reicht für das, was ich studieren will. Und dann gehe ich und dann sagte er, ach, wissen Sie, wir machen Ihre Kurse aber so, dass sie danach aufhören können, aber auch nahtlos weitermachen können, wenn sie doch Abitur machen möchten. Mhm. Ich bin ihm so dankbar, weil natürlich habe ich das Jahr noch weitergemacht und habe Abitur gemacht. Also von daher, wie blicke ich drauf zurück? Mit Dankbarkeit, nicht zu vergessen, wer eben auch geholfen hat. Natürlich meine Mama, ganz klar, die Lehrerin in Nigeria. Aber auch zu wissen, es war nicht immer ein Spaziergang. Man braucht Energie dafür. Ja? Man braucht Durchhaltevermögen. Man kann auch mal sich hinsetzen und vielleicht mal eine Träne vergießen und sagen, aber dann Träne trocknen, aufrecht sein, Kopf hoch und sagen, so, und mich kriegt keiner unter und weiter.
Und welchen Platz hat Ihre nigerianische Familie in diesem Leben?
Ich denke, dass ich hier so sitze, als die Person, die ich bin, hat auch was mit Nigeria zu tun. Und es ist auch nicht so, dass ich Nigeria komplett kategorisch ablehne. Wenn die Fußballnationalmannschaft spielt, drücke ich denen die Daumen. Und ich habe den Nationaltrainer auch kennengelernt, der aus Mannheim kommt. Und da bin ich furchtbar stolz drauf. Also von daher, und auch so manche Speisen, da denke ich auch noch gerne dran. Also es ist nicht nur alles schlecht.
Liebe Frau Brokowski-Schekete, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, irgendwas. Das ist ganz Ihnen überlassen.
Ach, also wenn es um ein Motto geht, gut, mein Glas ist immer halb voll, das ist so ein Motto von mir. Was ich aber auch immer gerne sage, ist, erwarte nichts und freue dich auf das, was kommt.
Florence Brokowski-Schekete, es war mir eine Freude.
Es war mir auch ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank auch für die nette Überraschung.
Und unseren hr1 Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.